Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr da draußen. Heute zur letzten Folge unserer kleinen Podcast-Miniserie zum Mythos Jack the Ripper.
Ja, ich bin traurig, obwohl wir wussten, dass es kommt.
Das war schon ein tolles Projekt. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und ihr fandet das auch interessant. Aber hey, das ist vielleicht was fürs Ende der Folge. Ne? Man braucht ja nicht gleich am Anfang so nostalgisch werden.
Ja, das stimmt. Wir sind jetzt in unserer 10. Folge und heute kümmern wir uns mal nicht um irgendwelche armen Frauen, die in irgendwelchen dunklen Gassen leider ums Leben kamen, sondern heute schauen wir uns an, warum diese Morde, beziehungsweise gar nicht die Morde, genau das ist der Punkt, warum wird gar nicht mehr über die Morde als solches gesprochen, über die Opfer, sondern warum wird der Täter 136 Jahre nach seinen Taten immer noch so am Leben gehalten? Wieso ist er in so ins kollektive Bewusstsein eingetreten?
Ja, und warum sind diese Frauen, denen dieses Schicksal widerfahren ist, nicht in das kollektive Bewusstsein eingetreten? Das ist ja dann die interessante Frage, die auf der anderen Seite steht.
Ja, ganz genau. Wir haben jetzt einen ganz schönen Ritt hinter uns. Wir haben uns angeschaut, wie sieht das London des 19. Jahrhunderts aus? Welche Situationen lagen vor gesellschaftlicher Art oder die Entwicklung von Polizei, von Presse? Wie war so das Grundsetting, als die Mordserie losging? Und wir haben hoffentlich ganz gut herausarbeiten können in der Kürze der Zeit. Ich meine, wir haben uns schon mit 10 Folgen Zeit genommen, aber man kann natürlich wirklich nur einige Sachen anschneiden. Aber wir haben versucht, die wichtigsten Punkte zumindest kurz zu besprechen, die alle irgendwie Einfluss genommen haben auf diese Mordserie und auf diese Mythosbildung, die wir uns hier anschauen wollen.
Und heute, wie gesagt, wollen wir diese Fäden mal zusammenführen und schauen, wie es denn danach weiterging. Denn tatsächlich ist es ja nicht so, dass mit dem Ende dieser Mordserie auch dieser Täter endet quasi oder dieses Phantom. Im Gegenteil. Und unsere Frage war ja von Anfang an eigentlich, also zum einen, wie geht es weiter? Ne? Also wie bildet sich denn dieses Phantom? Wie bildet sich diese Vorstellung, die wir heute haben, diese sehr spezifische zumindest zum großen Teil? Und warum auch vielleicht? Ne? Ich meine, da können wir natürlich auch nur ein Stück weit spekulieren oder unsere educated guesses, wie man so schön sagt, irgendwie dazu abgeben. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und wir hoffen, dass wir die heute hier mit euch gemeinsam mal so ein bisschen besprechen können.
Wir können natürlich nur unsere Meinung wiedergeben. Ne? Wir haben uns die Literatur angeschaut und das, was wir heute auch oder was wir überhaupt in den ganzen Folgen erzählt haben, spiegelt natürlich unsere Meinung wieder, wenn wir es nicht anders gekennzeichnet haben. Aber ich glaube, wir können ganz gut nachzeichnen, was schon während der Morde begann und nach den Morden weiter verdichtet wurde, um diese Ikonografie, um diese popkulturelle Figur Jack the Ripper zu schaffen. Und fangen wir doch damit jetzt einfach mal an. Und zwar müssen wir zurückgehen zum 8. September und damit zu der Ermordung von Annie Chapman im Hinterhof der Hanbury Street. Und mit Annie Chapman ging die Polizei auch davon aus, dass sie dem gleichen Täter zum Opfer fiel wie am 31. August Mary Ann Nichols. Eine Verbindung zu den früheren Verbrechen, insbesondere Martha Tabram oder auch Emma Smith, zog die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht. Im Gegenteil, bei dem Mord an Martha Tabram ging die Polizei ja vermehrt noch davon aus, dass möglicherweise ein Soldat der Täter sein könnte, weil die Zeugen Hinweise in die Richtung deuteten. Und Emma Smith hat ja selber im Krankenhaus noch vor ihrem Tod oder bevor sie ins Koma fiel, angegeben, dass sie von einer Gruppe von Männern überfallen wurde. Anders sah das die Presse. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass zu dieser Zeit der New Journalism nach England kam. Das heißt, die Presse fing nun an, über Themen zu berichten, die für die breite Öffentlichkeit interessant waren. Wir würden heute von Sensationsjournalismus sprechen. Es wurde also über soziale Missstände gesprochen, über Kriminalität, über Prostitution. Also diese Themen, die wo man sich schnell eine Meinung bildete oder wo die Zeitungen auch schnell eine Meinung zu bilden konnten.
Ja, genau. Und was ja auch so ein bisschen zu der generellen Diskussion passte, die im Moment geführt wurde in der Bevölkerung. Das hatten wir ja auch hinlänglich besprochen in der ersten Folge.
Vollkommen richtig. Und Ziel war natürlich, darüber zu berichten, um die eigenen Verkaufszahlen zu steigern und mehr Profit zu machen. Und um das zu tun, bildeten sich jetzt schnell Narrative zu den unterschiedlichsten Themen. Und so auch zu dieser Mordserie. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was ein Narrativ ist. Also es gibt Fakten und ein Fakt ist, es gab mehrere Morde in London. Und das Narrativ, was jetzt daraus gebildet wurde, ein unsichtbarer Serienkiller bedroht jetzt die arme Bevölkerung, die Polizei ist völlig hilflos. Also was nicht auf Faktengrundlage beruhte. Und das geschah jetzt genau in dieser ersten Septemberwoche nach dem Mord an Nichols, aber vor noch dem Mord an Annie Chapman. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Polizei hielt sich an die Fakten. Es gab mehrere Morde, Smith, Tabram, Nichols, aber sie konnten nicht in einen Zusammenhang gebracht werden. Für die Presse sah das jetzt insofern anders aus, dass sie gesagt haben, diese Opfer haben aber viele Gemeinsamkeiten. Sie sind alle Prostituierte oder Gelegenheitsprostituierte. Alle Morde sind zeitlich recht eng aneinander passiert. Räumlich liegen die Tatorte recht nah beieinander. Es gibt in allen Fällen keine Zeugen. Wir haben hier einen lautlosen Täter, einen unbekannten Täter, auf den es auch keinerlei Hinweise gibt. Man musste sich doch gar nicht unbedingt auf Fakten beruhen. Man konnte sich die auch zurechtbiegen und konnte so eine wunderschöne Erzählung daraus machen, ne?
Genau, das ist ja auch wieder Teil dieses Narrativs. Das hast du ja gerade schon gesagt, ne? Also auch Teil dieser Erzählung sind ja wieder, naja, ich sag mal, zumindest ausgelegt und nicht bewiesen.
Ja, das freundlich ausgedrückt, genau. Und diese Suppe wurde natürlich mit einer Vielzahl von Gewürzen noch schmackhafter gemacht. Und diese Gewürze waren dann so Punkte wie, wir schauen uns mal die miserablen Lebensbedingungen im East End an. Wir schauen uns mal den Antisemitismus genauer an. Und das konnte alles damit reingerührt werden und wurde eine recht, wie wir auch mehrfach schon in den letzten Folgen berichtet haben, eine recht explosive Mischung.
Ja.
Spannend ist aber auch, was für ein Narrativ in der Presse für den vermeintlichen Täter geschaffen wurde. Und da fanden sich Anfang September noch zwei gegensätzliche Ansätze. Die einen Zeitungen berichteten darüber, dass insbesondere diese drei Opfer Smith, Tabram, Nichols Opfer einer dieser vielen kriminellen Banden im East End geworden waren. Wir haben ja auch schon kurz erwähnt, das waren diese sogenannten High-Rip-Banden. Das heißt, die sind auf Schutzgelderpressung hauptsächlich ausgewiesen. Und in diesem Falle wurde wahrscheinlich kein Schutzgeld gezahlt und es endete mit Mord.
Das ist ja auch wieder Teil, ne? Wie dann das alles in so ein Narrativ verwoben wird. Das ist ja auch interessant zu sehen, weil so eine High-Rip-Banden zum Beispiel sind ja auch wieder eng mit Prostitution verknüpft. Und da müssen ja den Personen schon spezielle, naja, Attribute zugewiesen werden, den Opfern, damit sie dann eben auch mit diesen High-Rip-Banden wieder in Verbindung stehen und damit das Narrativ dann auch wieder besser passt und so weiter.
Ja, und auf was für wackeligen Füßen diese Narrative standen, sieht man daran, dass die Quellen eigentlich immer als anonyme Polizeiquellen angegeben werden. Aber das waren die eher älteren und etablierteren Zeitungen wie eine Daily News oder ein Weekly Herald oder auch eine Times. Dem gegenüber stand genau der andere Ansatz. Das waren keine Banden, sondern das war ein Einzeltäter. Und der Vorreiter für dieses Narrativ, sagen wir weiterhin, war der Star, über den wir auch schon häufig berichtet haben. Auch der bezog sich immer wieder auf anonyme Polizeiquellen. Aber ich kann ja mal so einen Artikel vorlesen, der unmittelbar nach dem Mord an Mary Ann Nichols vom 31. August stammt. Zitat: Der andere Mord, bei dem die Frau, hier ist Martha Tabram gemeint, 30 Messerstiche erlitt, muss ebenfalls das Werk eines Wahnsinnigen gewesen sein. Dieser Mord geschah an einem Bankholiday. Am vorhergehenden Feiertag wurde eine andere Frau, und damit meinen sie Emma Smith, auf ebenso brutale, aber noch barbarischere Weise ermordet, indem man sie mit einem Knüppel penetrierte. Sie starb, ohne etwas über ihren Mörder sagen zu können. All dies führt die Polizei zu der Schlussfolgerung, dass ein Wahnsinniger in Whitechapel sein Unwesen treibt und dass die drei Frauen alle Opfer seiner mörderischen Raserei geworden sind.
Da fällt ja schon auf, das stimmt so nicht ganz, ne?
Genau. Emma Smith hat ja selbst noch ausgesagt, dass sie von einer Gruppe von Männern überfallen wurde.
Und du hattest ja auch schon gesagt, dass die Polizei nicht davon ausging. Also das stimmt ja dann schon mal auch nicht, was da behauptet wird.
Genau. Und stattdessen haben wir jetzt Sachen wie barbarisch, wahnsinniger, mörderische Raserei, sehr brutal. Also hier wird, ja, heute würde man sagen, geframed. Aber das passte natürlich wunderbar in die Geschichte, die man erzählen wollte. Vielleicht, um das Ganze nochmal stärker zu unterstreichen, nur einen Tag später schrieb der gleiche Journalist im Star: In allen Fällen war das Opfer eine Frau mit einem verwahrlosten Charakter. Jedes Verbrechen wurde in dunklen Morgenstunden begangen und was noch wichtiger ist, jeder Mord wurde von einer abscheulichen Verstümmelung begleitet, was darauf hindeutet, dass der Täter ein Mann, und zwar ein Wahnsinniger war. Jede der schlecht beleuchteten Durchgangsstraßen, in die die Frauen gelockt wurden, um dort auf grausame Weise abgeschlachtet zu werden, ist eine Abzweigung von der Whitechapel Road. Und alle liegen innerhalb einer halben Meile. Die Tatsache, dass diese drei Tragödien auf so engem Raum begangen wurden und sich in den Einzelheiten so merkwürdig ähneln, zwingt alle zu der Überzeugung, dass sie das Werk eines kaltblütigen, gerissenen Mannes mit einer Manie für Mord sind. Das ist im Grunde ein Paradebeispiel dafür, wie diese einzelnen Fakten verwoben werden, da wo die Fakten nicht passen, umgedichtet werden und wie daraus ein Narrativ entsteht, also eine Erzählung entsteht. Und das ist auch eigentlich ein Paradebeispiel für die Art dieses New Journalism. Man schafft Erzählungen, die irgendwo drauf beruhen und diese Erzählungen sind so gut erzählt, dass sie in der Gesellschaft für die Wahrheit genommen werden.
Und das ist ja sehr, sehr kraftvoll, weil diese Erzählung eines Einzeltäters, der da mehrere Opfer hintereinander ermordet und immer wieder auf dieselbe Weise, wie da ja behauptet wird. Also, ich meine, wir wissen ja gerade, die ersten Morde sind jetzt noch nicht so ähnlich wie dann später zum Beispiel, auch wenn man sagen könnte, das sei eine Eskalation, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, also diese Erzählung dieses Täters, dieses Serienmörders, das macht im Grunde ein total neues Bild auf für die Menschen der damaligen Zeit. Also selbst dieses Bild des Serientäters ist damals eigentlich so eine Erfindung des New Journalism oder zumindest in dieser Form oder in diesem Fall. Weil so ein Fall eines Serienmörders hatte es zuvor nicht gegeben, zumindest nicht quasi aktiv während der Mordserie.
Das kann man gar nicht stark genug betonen, ne? Hier entsteht gerade ein Serienmörder. Die Polizei geht nicht von einem Serienmörder aus. Das sind getrennte Fälle für die Polizei.
Das liegt aber natürlich auch ein Stück weit daran, dass das Prinzip Serienmörder der Polizei auch nicht so geläufig ist wie heute.
Ja, genau. Es wird nicht als Serienmörder bezeichnet, aber jetzt werden die Taten in einen Zusammenhang gestellt. Ich sag's mal grob von der einen Hälfte der Zeitungen. Die anderen gehen ja noch von der Bandenkriminalität aus, aber diese Zusammenhänge werden hergestellt und das ist jetzt der große Unterschied zu der Polizei, die auf reinen Fakten arbeitet. Und jetzt passiert aber was ganz Eigenartiges. Innerhalb einer Woche, man kann wirklich dabei zusehen, wird in diesem einen Teil der Zeitungen das Narrativ dieser Bande, dieser kriminellen High-Rip-Bande, fallen gelassen. Das heißt, diese Zeitungen übernehmen jetzt auch das Narrativ eines Einzeltäters, der für diese ganzen Morde verantwortlich ist. Und damit ist in der Presse und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit der Serienmörder, auch wenn er noch nicht als solcher bezeichnet wird, geboren.
Ja, also das war mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Also es wird ja wahrscheinlich vorher schon Serienmorde gegeben haben, aber im Bewusstsein der Öffentlichkeit war das noch kein verankertes Prinzip. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt wird es das leider nur allzu deutlich.
Genau, das Prinzip des Serienmörders ist neu, aber auch das überhaupt, das nicht mit einem erkennbaren Motiv wie Raubmord, wie Eifersucht oder Ähnlichem getötet wurde, ne, sondern wahllos Inszenierung des Körpers, Fixierung auf Geschlechtsorgane.
Das ist total wichtig, glaube ich auch, ne? Dieser sexuelle Aspekt, der dabei ist. Das ist alles so ein bisschen verrucht und natürlich dadurch vielleicht auch nochmal interessanter für die Menschen, die die Zeitung erwerben möchten. Und das ist ja auch das, was vielleicht an Serienmördern generell so fasziniert. Das weiß ich nicht zu sagen, aber es scheint ja schon eine gewisse Faszination dafür zu geben, mal über Jack the Ripper hinaus jetzt.
Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, sind dies alles auch wirklich Opfer ein und desselben Täters, wie die Presse es darstellt, mag ja wahrscheinlich bezweifelt werden.
Ja, das hatten wir ja schon besprochen, dass wir beide da uns eigentlich einig sind, dass wir das zumindest nicht vermuten, aber darum soll es uns ja nicht gehen. Wir sind hier nicht auf Tätersuche, geht uns ja eher um diese Motive und Narrative.
Ja, ganz wichtig, genau. Aber warum jetzt dieses Bandenmotiv oder Narrativ, besser gesagt, fallen gelassen wird, ist auch nicht wirklich klar. Also Anfang September oder besser gesagt ab 1. September ist ja auch das erste Mal über Leather Apron, also Lederschürze, berichtet worden. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Das heißt, aus einem phantomhaften Täter wurde auf einmal eine sehr reale Person, die gesucht wurde. Da kamen ja dann viele antisemitische Motive auch mit rein. Vielleicht war das auch ein Grund, warum dann auch die anderen Zeitungen oder Journalisten gesagt haben, ja, wahrscheinlich ist der Einzeltäter realistischer oder weil sie auch, man muss dazu sagen, der Star hat durch seine Berichterstattung Rekorde an Verkaufszahlen gehabt. Vielleicht wollte man sich da auch ein Stück von abschneiden. Also rein wirtschaftliche Gründe. Man weiß es nicht. Mhm. Aber durch diesen Serienmörder, der jetzt da war, ab Anfang September 1888, wurde natürlich auch eine, ja, ich sag mal, schreckliche Ambivalenz aus Neugier und Angst in die Gesellschaft gepflanzt. Und welche Auswirkungen das hatte, da gibt es eine nette Geschichte. Was heißt eine ganz nette Geschichte? Da gibt es eine Anekdote. Und zwar ab August 1888 wurde im Lyceum Theater, da hat auch Bram Stoker gearbeitet, Henry Irving ist da aufgetreten. Und ab August wurde dort der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde aufgeführt. Also nach der Novelle von Robert Louis Stevenson. Und das traf natürlich ziemlich genau den Nerv des Publikums. Also das Stück erhielt äußerst positive Kritiken und darunter insbesondere der amerikanische Hauptdarsteller Richard Mansfield. Mhm. Und alleine wie er auf der Bühne durch ein wenig Licht und seine Darstellung im Grunde von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde wurde, hat die Leute fasziniert. Und es muss wohl so überzeugend gewesen sein, dass viele Leute davon ausgegangen sind, dass kann nicht nur Schauspiel sein, dass diese Verwandlung zu diesem Ungetüm, das muss der Ripper sein. Also es sind wirklich Zuschauer im Nachgang zur Polizei gegangen und haben Anzeige gegen Mansfield erstattet, in der festen Überzeugung, das muss der Whitechapel-Mörder sein.
Ja, irre. Aber es ist auch spannend. Also je nach Inszenierung ist ja dieser Moment der Verwandlung in einer Inszenierung von Jekyll und Hyde auch wirklich toll anzusehen und wirklich faszinierend. Also
darauf habe ich als Kind bei jeder Verfilmung am meisten hingefiebert. Wann verwandelt er sich endlich und wie ist es dargestellt?
Ja, und vor allem, wenn man das Ganze als Bühnenstück sieht. Also wer mal die Gelegenheit hat, ruhig mal machen. Also weil das ist wirklich, gut, kommt natürlich auch auf die Schauspielenden und die Inszenierung an, aber das ist wirklich toll, wenn das gut dargestellt ist.
Ja, und es war natürlich für die Menschen insofern, da ist so eine Mordserie im Gange, es passieren wirklich ungeheure Taten und da behandelt jetzt ein Stück gerade den Punkt, dass jemand sein anerzogenes schlechtes Gewissen sich davon befreien will und als Mr. Hyde sich eine Tarnung verschafft, um sich endlich mal ausleben zu können, was dann in Gewalttaten endet und es wird ja eine Welt der Akademiker, des Dr. Jekylls, mit einer Welt der Unterschicht, des East Ends verbunden und verwoben. Und diese Vereinigung dieser beiden Klassen und gleichzeitig aber auch, wie er sich durch seine Taten wieder von der einen Klasse ausgrenzt, das ist natürlich unglaublich spannend für die Bevölkerung gewesen und ist auch nachvollziehbar, dass da solche Gedanken aufgetaucht sind. Übrigens wurde Robert Louis Stevenson auch kurzzeitig als möglicher Ripper gehandelt. Mhm. Aber ja, ich glaube, man war sich da relativ schnell klar, dass er es nicht sein konnte. Ein letzter Punkt zu dem Stück, das ist schon mal angeklungen, als wir über die Bürgerwehren gesprochen haben. Denn genauso wie auch die Händler jetzt durch diese Angst und die Furcht, nachts die Straßen zu betreten, Geschäftseinbuße hatten, genauso ging es auch dem Theaterstück. Das musste im September eingestellt werden, weil einfach nicht mehr genug Zuschauer da waren. Nicht, weil es keiner sehen wollte, sondern weil die Leute einfach Angst hatten, sich nachts über die Straßen zu bewegen. Und daran erkennt man nochmal, was für Wellen im Grunde diese Mordserie aus dem East End bis in den Westen der Stadt geschlagen hat. Mhm. Ein nächster Punkt. Jetzt haben wir über die Formung des Serienmörders in den Zeitungen gesprochen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit der Ikonografie beschäftigen. Also wir haben erst ein Phantom und das wird auch am Anfang genauso dargestellt, denn in der ersten frühen bildlichen Darstellung, die stammt vom 29. September und zwar aus dem Satiremagazin Punch. Da gibt es ein Gedicht, das heißt The Nemesis of Neglected, also die Nemesis der Vernachlässigten. Da werden die Missstände des East Ends angeprangert, insofern, dass dadurch, dass man diese Missstände versäumt hat zu beseitigen, daraus das Verbrechen entstanden ist, mit dem man jetzt zu tun hatte. Und bekannter als das Gedicht selbst war im Grunde die Illustration dazu. Die stammte von dem Karikaturisten John Tenniel und der hatte beispielsweise auch die Erstausgabe von Alice Adventures in Wonderland von Lewis Carroll gemacht. Der hat ein Phantom gezeichnet, was mit erhobenem Messer durchs East End schwebt. Auf seiner Stirn prangt das Wort Crime, Verbrechen. Und das zeigt ganz gut dieses phantomhafte Lautlose, was die Leute so erschreckt hat, dass jemand in unmittelbarer Nähe von Schlafenden oder von anderen Menschen derart bestialische Morde durchführen konnte, ohne dass irgendjemand was mitbekommen hat.
Naja, es ist eigentlich schon damals die perfekte Darstellung dessen, was wir besprechen wollen, ne? Also es ist dieses Phantom, dieses Crime, also Verbrechen, das ist ja erstmal sehr unspezifisch, das da durchs East End schwebt und eben sich bezieht auf diese Taten. Also im Grunde ist das genau das, worüber wir hier reden möchten. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass das im Grunde schon zur damaligen Zeit den einigen zumindest der Menschen schon so bewusst war.
Ja, genau. Und dann kam die kurze Leather Apron Episode, nenne ich das mal, diese eklige antisemitische Hetzjagd, die sich dann aber mit dem Freispruch eines John Peiser auch wieder eigentlich verabschiedet hatte. Also sie ist dann wieder aus den Zeitungen und aus dem Bewusstsein verschwunden. Vor allem aber auch, weil kurze Zeit später der Dear Boss Brief kam, den wir ja vorgestellt hatten, wo das erste Mal das Pseudonym Jack the Ripper auftaucht. Und darauf haben sich natürlich alle gestürzt.
Ja, und wir hatten das ja schon ein bisschen im Zuge der Folge erzählt, ne? Dieses Jack, the, was auch immer. Das ist ja so ein beliebtes Motiv, ne? Dass die Menschen auch irgendwie auf so einer mythologischen oder sagenhaften Ebene abholt, ne? Also sowas wie Jack and the Beanstalk, also Jack und die Bohnenranke oder sowas. Also das wird schon zu dem Zeitpunkt mit diesem Namen so ein bisschen ins Mythologische überhöht wieder, ein Stück mehr.
Mhm. Ja, und jetzt haben wir einen Namen. Und jetzt muss dieser Name, also ich stelle mir das immer vor wie so eine Leinwand, wo jetzt der Titel drüber oder drunter prangt. Jetzt muss diese Leinwand bemalt werden. Und vielleicht nochmal an dich, Nina, wenn du Jack the Ripper googelst, was für ein Bild hast du von ihm?
Ja, das hatten wir ja auch ganz am Anfang schon mal gesagt. Also es ist in der Regel eher dieser Gentleman, ne? Also vielleicht mit Zylinder, auf jeden Fall langer Mantel, so eine Gladstone-Bag, also wie so eine Arzttasche dabei. Vielleicht hat er sogar noch ein Messer im Anschlag, ne? Das gibt's auch manchmal auf den Bildern. Auf jeden Fall aber so eine bisschen obskure Gentleman-Gestalt, die dadurch meistens dann dementsprechend dunkle Straßen läuft. Vielleicht von hinten oder von vorne, aber auf jeden Fall so sehr obskur und natürlich meistens allein.
Ja, genau. Es sei denn, ein Opfer ist noch irgendwie mit dabei.
Ja, okay.
Mit schönem großem Dekolleté, eine schöne, hübsche junge Dame.
Ja, ja.
Und natürlich die Gaslaterne und der Nebel noch, wenn wir das Bild vollständig machen wollen. Aber da fangen wir mal an. Du hast gerade gesagt, die Gladstone Bag. Das ist oder war, ja, es gibt sie immer noch, ein Handkoffer oder eine größere Tasche. Kennt ihr wahrscheinlich auch, die macht man so oben über die gesamte Breite auf, ist aus einem relativ steifen Leder gefertigt. Und das war eine Tasche oder ein Koffertyp, besser gesagt, der erstmals in der Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt wurde, in London. Und eigentlich war das eine Reisetasche. Deswegen heißt die auch Gladstone Bag, weil die nach dem britischen Premierminister William Gladstone benannt wurde, der für seine Reiselust bekannt war. Im Jahr 1888 ist das nun so weit, dass diese Tasche eigentlich weniger als Reiseaccessoire benutzt wurde, sondern vielmehr von Ärzten genutzt wurde. Die haben darin ihre medizinischen Instrumente transportiert. Und so sieht man es auch, wenn man jetzt irgendwie so Period Pieces, Filme sieht, die in dieser Zeit spielen. Dann haben Ärzte immer gerne diese Taschen oder Vampirjäger auch gerne. Die haben dann da ihren Knoblauch, Kruzifixe und ihre Flöcke drin. Insbesondere in den guten alten Hammer-Studio-Filmen. Und was war jetzt geschehen? Unmittelbar nach dem Mord an Liz Stride, in dieser schrecklichen Doppelmordnacht, hat eine Zeugin, Fanny Mortimer, zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr morgens am 1. Oktober vor ihrer Tür in der Burner Street 36 gestanden und hat einen verdächtigen Mann gesehen. Und dieser hatte eine solche glänzende schwarze Ledertasche in der Hand und eilte relativ schnell an ihr und diesem International Working Men's Educational Club vorbei.
Wo ja nachher der Mord passiert ist.
Ganz genau, der Tatort angrenzte. Und da diese Beobachtung mit der Tatzeit übereinstimmte, präsentierten die Zeitungen, wir erinnern uns ja, es gab ja viele Zeitungen, die noch mit sehr bildlichen Darstellungen arbeiteten, den Täter als einen solchen Taschenträger. Und diesen Mann, den Fanny Mortimer da sah, der wurde sogar identifiziert. Das war ein Leon Goldstein. Der hat durch diese Presse davon erfahren, dass er gesehen wurde, der hier da vorbeiging und hat sich danach selber auf der Polizeiwache in der Lehman Street gestellt und konnte aber auch ein Alibi präsentieren. Er hat auch seine Tasche mitgebracht, die war voller leerer Zigarettenschachteln und er war auf jeden Fall auch kein Verdächtiger. Aber dass er unschuldig war, das interessierte die Presse nicht wirklich. Das hat auch kein großes Medienecho verursacht. Aber diese Tasche hat ganz gut gefallen. Denn irgendwo muss der Mörder ja sein Messer auch transportieren. Und die ist geblieben. Und wurde halt auch immer wieder durch andere Berichte, wurde dieses Gerücht genährt. Beispielsweise Albert Beckert. Das war auch ein Vorsitzender dieser Mile End Bürgerwehr, haben die ja vorgestellt. Der hat in den Zeitungen berichtet, auch hier Zitat, Ich befand mich am Samstagabend, den 6. Oktober, im Three Nuns Hotel in Aldgate, als ein Mann ein Gespräch mit mir begann. Er stellte mir Fragen, die rückblickend etwas mit den jüngsten Morden zu tun haben könnten. Er fragte mich zum Beispiel, ob ich wüsste, welche Art von lockeren Frauen die öffentliche Bar in diesem Haus besuchten, wann sie gewöhnlich dieses Haus verließen und wohin sie gewöhnlich gingen. Er stellte weitere Fragen und schien seinem Verhalten nach zu urteilen, nichts Gutes im Schilde zu führen. Er war schwarz gekleidet, hatte ein schäbig vornehmes Aussehen, er trug einen schwarzen Filzhut und hatte eine schwarze Tasche bei sich. Wir gingen nach Ladenschluss zusammen raus und ich ließ ihn vor dem Bahnhof Aldgate stehen. Wir hatten diese Zeitung wie Illustrated Police News oder Penny Illustrated Paper. Wenn man das mal in Verbindung mit der Mordserie googelt, findet man relativ schnell diese Bilder. Und immer wird der vermeintliche Täter oder Verdächtige mit dieser Tasche dargestellt. Und das entwickelte sich weniger Tage und Wochen zu einem so untrüglichen Erkennungszeichen für den möglichen Mörder, dass es auch einfach überhaupt keine gute Idee war, mit so einer Tasche in die Öffentlichkeit zu gehen. Also man mag darüber schmunzeln, aber hier gibt es zum Beispiel einen Artikel aus der Birmingham Evening Mail vom 6. Oktober. Auch hier Zitat: Der Schrei nach dem Unhold von Whitechapel hat einen fast unwiderstehlichen Einfluss auf die Gemüter zahlloser Männer und Jugendlicher in allen Teilen des Landes ausgeübt. Der fieberhafte Wunsch, ihn zur Strecke zu bringen, treibt sie dazu an, ständig nach einem dunklen Mann mit einer schwarzen Tasche Ausschau zu halten. Unter diesen Umständen ist die Gefahr, eine schwarze Tasche zu tragen, sehr groß. So wurde die Polizei in Birmingham diese Woche auf einen Verdächtigen aufmerksam. Am späten Dienstagabend eilte ein Geschäftsmann mit einer kleinen schwarzen Tasche den Stevenson Place hinunter, um einen Zug zu erreichen, als er von einem kräftigen Mann gepackt wurde. Der Geschäftsmann wehrte sich und schrie um Hilfe, und bevor die Polizei eintraf, kämpften beide auf dem Bürgersteig. Nach dem Kampf bat der Mann die Polizisten, den Angreifer zu verhaften, während der Angreifer den Polizisten bat, den unglücklichen Besitzer der schwarzen Tasche einzusperren, weil er der Whitechapel-Mörder sei.
Oh je. Da muss die Polizei aber so einiges zu tun gehabt haben, ne?
Ja, man findet wirklich viele, viele Artikel, wo Leute abends mit so einer Tasche unterwegs waren und entweder wirklich tätlich angegriffen wurden oder von der Polizei eingesackt wurden. Es entstand eine Atmosphäre der Paranoia. Auch darüber berichteten die Zeitungen. Es wurde eigentlich immer der nächste Verdacht irgendwo gesucht, der noch besser wäre als der Verdacht vorher. Also die Leute haben sich gegenseitig angeschwärzt.
Ja.
Natürlich auch immer ein bisschen mit Hinblick darauf, dass sie vielleicht dadurch berühmt werden würden, wenn sie zufälligerweise wirklich den Mörder erwischen könnten.
Naja, genau, das hatten wir ja auch schon gehört. Also auch Zeugenaussagen, ne? Das wird ja immer bunter und größer, eben auch, weil man damit natürlich, ja, berühmt werden konnte oder zumindest in die Zeitungen kommen konnte und so seine 10 Minuten Berühmtheit haben konnte. Also das ist längst ein, ja, Medienereignis, das Ganze. Und man sieht ja, was das für Früchte trägt und weit über London hinaus auch.
Ja, jetzt hat der Mörder seine Tasche. Übrigens, da fällt mir noch ein, Gladstone Bag. Ich hatte diesen Premierminister Gladstone erwähnt. Es gibt sogar den Ausdruck eines Gladstonian Walks. Das finde ich auch ganz bezeichnend. Und zwar war Gladstone dafür bekannt, nicht nur für seine Tasche, aber auch, dass er abends gerne im East End unterwegs war. Das war wohl so ein sehr puritanischer Mensch, sehr gläubig, und hat Prostituierte aufgesucht, um sie zu retten. Das heißt, er hat sie dann entweder in irgendwelche, hat ihnen Unterkünfte bezahlt, hat die sie sogar mit nach Hause genommen und da übernachten lassen. Also er wollte sie von der Straße holen. Sein Motiv war der Glauben, er wollte sie retten, aber in seinen Schriften wird auch deutlich, dass er wohl sehr mit seinem eigenen Sexualtrieb zu kämpfen hatte und es selber sich immer wieder vor diese Prüfung gestellt hat, nicht in Versuchung zu gelangen, sondern stattdessen auf seinem göttlichen Weg zu bleiben. Also ganz interessant zu lesen, was ihn sicherlich auch als, wenn er nicht, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt der Morde schon über 80, hätte ihn sicherlich auch zu einem guten Verdächtigen gemacht. Aber das fand ich nochmal, weil es thematisch so ähnlich ist, nochmal ganz interessant.
Ja, in der Tat. Und in der Tat auch interessant, warum er denn nicht vorher was Politisches zumindest versucht hat zu machen. Ne? Hat er nicht gewirkt, scheinbar.
Vielleicht hat er das, da bin ich nicht tief genug drin in seiner Arbeit als Premierminister, aber das fand ich auf jeden Fall nochmal relativ kurios.
Ja, spannend. Also das kannte ich noch nicht, diese Episoden.
Jetzt haben wir auf unserer Leinwand, um da bei dem Bild zu bleiben, buchstäblich bei dem Bild zu bleiben, die Tasche schon. Was braucht unsere Gestalt noch? Nehmen wir mal den Zylinder. Und dieser kam im November dazu. Und im Grunde nach dem Mord an Mary Jane Kelly. Das erste Mal wohl auf der Penny Illustrated Paper. Da sieht man eine Zeichnung, wo Mary Jane Kelly die Tür ihres Zimmers im Millers Court in Begleitung des vermeintlichen Mörders öffnet. Und Die Kleidung zeichnet den Mörder als Mann der besseren Gesellschaft aus. Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, so der Gentleman-Killer. Mhm. Er trägt auch hier einen langen Mantel, hochgeschlagenen Kragen, guckt natürlich finster rein, hat natürlich in der linken Hand auch so eine Gladstone-Bag und das erste Mal hier auch einen Zylinder auf dem Kopf.
Mhm. Hat das was mit der Aussage von Hutchinson zu tun, der ja diesen wohlsituierten Mann beschrieben hatte, der mit Mary Jane zu ihrer Wohnung gegangen war und wo er dann noch eine Dreiviertelstunde vor der Tür rumgestanden hatte? Mhm. Ihr erinnert euch wahrscheinlich.
Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, hat er den als relativ vornehm mit guten Handschuhen und der hat ja Pelzbesatz am Kragen und Uhrenkette und solche Dinge.
Ja, sehr detailliert.
Ja, der hatte keinen Zylinder auf, aber es ging in die Richtung dieses Gentlemans, also zumindest dieses Fremden aus dem Westen, ne? Mhm. Soweit ich weiß, hat kein Zeuge vor dieser Illustration den Zylinder erwähnt. Hier ist es in der Tat das erste Mal, dass er den auf dem Kopf trägt.
Und weiß man, woher das kommt? Stammt das aus den Zeitungen? Ist das einfach eine Ergänzung dann? Künstlerische Freiheit, die sich gehalten hat? Oder gab es irgendeine Aussage? Also du sagtest ja schon keine Zeugin, aber vielleicht irgendwas?
Ja, was passiert ist, ist, dass in dieser Zeit, und das war auch schon vor dem Mord an Mary Jane, ja, eigentlich schon im Oktober 1888, hatte sich immer mehr in den Köpfen der Ost-Londoner, also der East-End-Bewohner, das Bild durchgesetzt, dass der Mörder, um das in ihrer Sprache zu sagen, ein Toff oder ein Gaffner wäre. Also jemand, das ist so ein Cockney-Ausdruck für, ja, besser gestellte Person, besser gekleidet, weiß nicht, wie man es ins Deutsche übersetzen würde, Chef würde man wahrscheinlich irgendwie sagen oder so. Also einer von denen, die aus dem Westen ins East End kommen, um ihr schreckliches Werk zu verrichten. Das hat sich langsam durchgesetzt und das hatte sich ja dann auch in so Aussagen wie von Hutchinson, die du gerade erwähnt hast, das heißt, hat sich da niedergeschlagen, aber es wurde dadurch gestärkt und vor allem auch durch dieses Phänomen des Slummings, was wir ja auch schon mal erwähnt haben. Das heißt, je weiter die Mordserie voranschritt und so interessanter das Ganze auch wurde, desto mehr zogen die Leute vom Westen oder ein bestimmtes Klientel, sagen wir mal besser gesagt, aus dem Westen auch in den Osten und schauten sich das an. Ich habe dazu sogar einen Zeitungsartikel vom November 1888, der sagt, die Verhaftung von Sir George Arthur, der verdächtigt wird, der Whitechapel-Mörder zu sein, hat in allen Schichten der Londoner Welt die größte Aufregung hervorgerufen. Sir George ist ein junger Baronett mit dem Rang eines Hauptmanns im Regiment der Royal Horse Guards und Mitglied der wichtigsten Clubs der Stadt. Er ist auch ein bekannter Laienschauspieler und war ein guter Freund des verstorbenen Prinz Leopold. In den letzten Wochen ist in Whitechapel die Manie des Slumming wieder in Mode gekommen. Jede Nacht ziehen Horden junger Männer, die noch nie in ihrem Leben im East End waren, durch das Mordviertel, sprechen verängstigte Frauen an und drängen sich in überfüllte Gemeinschaftsunterkünfte.
Mhm. Also Entschuldigung, aber ich musste ein bisschen schmunzeln über den begabten Laienschauspieler.
Ja, also ich habe auch sofort so einen degenerierten Adligen irgendwie vor Augen. Aber ja, ja. Also wenn in den Zeitungen da schon drüber berichtet wird, man findet es an vielen Stellen, dieses Slumming als jetzt auch Begriff, diese Sensationsgier, sich das mal, dieses Elend selber anzuschauen.
Und das ist ja nochmal ein Schlag ins Gesicht dieser ärmsten Bevölkerung im Grunde.
Absolut.
Ne? Also man ergötzt sich jetzt auch noch an dieser Ungerechtigkeit und an dem Leid, das ihnen widerfährt, inklusive der Morde, die ja absolut das letzte bisschen den Menschen noch nehmen, das letzte bisschen Würde, das Leben, alles. Und das passt ja irgendwie auch dazu, wie die Menschen sich behandelt sahen und ja tatsächlich auch behandelt waren, großteils durch die besser gestellten Menschen im Westend, ne? Also durch die Mittel- und Oberschicht oder große Teile davon. Man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber so fühlte man ja auch. Man fühlte sich einfach abgehängt. Und da passt ja dieses Motiv des Täters oder des Mannes aus der Oberschicht, der kommt, um den Menschen da noch wirklich das Allerletzte zu rauben. Also nachvollziehbar, dass sich das so herausbildet. Und das ja auch eben wieder unterstützt durch die Presse natürlich und durch solche Darstellungen, wie du ja schon gesagt hast. Das befeuert das natürlich noch, aber das bedingt sich ja auch alles gegenseitig. Also diese Stimmung wird ja aufgefangen auch von der Presse. Und das berichten ja auch verschiedene Formate, also verschiedene Veröffentlichungen, verschiedene Zeitungen auf unterschiedliche Weise darüber, ne? Also in unterschiedlichen Publikationen werden Punkte betont, die jeweilige Leserschaft eben besonders ansprechen. Und so bilden sich dann solche Narrative eben auch heraus und das finde ich sehr nachvollziehbar.
Mhm. Und das Gentleman, wir bleiben mal bei dem Ausdruck, ne, um die Optik zu bezeichnen, dass diese Person sich im East End rumtrieben. Also man darf sich das nicht vorstellen wie Fremdkörper. Also natürlich sind es Fremdkörper in dieser Umgebung durch ihr reines Äußeres, aber sie werden von den Bewohnern nicht mehr als solches wahrgenommen, weil häufig solche Leute da unterwegs sind. Das haben wir schon mal, als wir über die Prostitution am Anfang gesprochen haben, erwähnt, dass auch durch die Reformer beispielsweise stark kritisiert wurde, dass sich die jungen Gentlemen der besseren Gesellschaft im Osten ihre, ja, wie soll man es bezeichnen, ihre Hörner abgestoßen haben. Ne? Mhm. Also die sind auch da rübergegangen und haben die Prostitution ausgenutzt, das Elend ausgenutzt. Und das wurde jetzt durch das Slumming sicherlich nochmal verstärkt. Aber aus Sicht des Eastenders war eine Person, die eindeutig aus der besseren Gesellschaft kam und sich im East End rumtrieb, immer negativ natürlich konnotiert. Denn ja, entweder hat er eine Prostituierte besucht, hat also das Elend ausgenutzt oder hat sich jetzt an dem Elend ergötzt oder wie auch immer. Es waren jetzt keine Retter in dem Sinne, die da auf strahlenden Rössern durch die Straßen geritten sind und Wohlstand und irgendwas Gutes im Sinne hatten, sondern sie haben das Elend ausgenutzt zu ihren eigenen Zwecken. Das war immer beim Anblick dieser Person irgendwie dabei.
Ja, und die Menschen waren ja auch nicht dumm. Die wussten ja auch, dass diese Oberschicht sie auch ausgebeutet hat. Ne? Also nur auf der Grundlage dieser ärmsten Bevölkerung war es ja möglich, dass der Reichtum so anwachsen konnte. Das muss man ja auch in meinem Hinterkopf behalten. Das ist ja auch schrecklich. Diese ganzen Fabrikarbeiter und Hafenarbeiter, Tagelöhner und so weiter, das sind ja die Grundlagen für diesen Erfolg, den viele Menschen hatten.
Ja, und da man jetzt immer noch nach vielen Wochen den Täter nicht gefunden hatte, ging das jetzt in die Köpfe der Eastender, es in Anführungsstrichen im Westen in die Schuhe zu schieben, ne? Dass das vielleicht möglicherweise jemand war, der in Anführungsstrichen zu Besuch im East End ist, um sein Werk zu verrichten, was natürlich auch eine krasse Spiegelung im Grunde dessen ist, denn der Westen hat gesagt, ja, es kann ja kein zivilisierter Engländer sein, es muss ein Ausländer sein oder es muss zumindest jemand aus den Elendsvierteln sein, der zu solchen barbarischen Taten fähig ist. Und im East End heißt es ja, es kann ja eigentlich keiner von uns sein, das muss einer von denen sein.
Ja.
Genau, jetzt haben wir schon mal einen Gentleman im Zylinder mit seiner Tasche. Da mag er ein Messer drin haben oder auch nicht, aber es ist schon wirklich sehr, sehr stark das Bild, was wir heute in der Popkultur vom Ripper haben. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal einen Blick drauf werfen, wie weit der Ripper kulturell weiterverarbeitet wurde. Und das passierte auch schon während der Mordserie.
Und da ist ja noch mal wichtig zu sagen, dass der Täter allerhöchstwahrscheinlich ja so nicht ausgesehen haben wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es jemand war, der sich sehr gut auskannte da in den Straßen des East Ends. Was auch immer das uns jetzt sagt, auf jeden Fall ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es ein Gentleman aus dem West End war, der entsprechend mit seinem Zylinder und seiner Gladstone-Bag da um die Ecken geflüchtet ist, weil der hätte sich ja da gar nicht so bewegen können, wahrscheinlich.
Das ist ein total guter Punkt. Wenn man mich fragt, wer Jack the Ripper war, wer der Mörder war, dann kann ich immer nur, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber ich kann da immer nur zwei Dinge sagen, die für mich sicher sind. Zum einen ist das, dass das ein Bewohner des East Ends gewesen sein muss. Das ist für mich eigentlich klar, denn er muss im Zentrum der Taten oder der Tatorte besser gesagt irgendwo gewohnt haben, um sich schnell, ja, muss man einfach so sagen, von dem Blut zu säubern. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Wenn er ein Bewohner des East Ends war mit einer Wohnung und eigener Waschmöglichkeit, wo er alleine und in Diskretion sich säubern konnte, dann muss er auch dort irgendwo Einkünfte gehabt haben. Das heißt, er muss ein Arbeiter des East Ends gewesen sein und kein Mittelloser, der in einem Dosshaus, also in einem Logierhaus unterkommen musste.
Mhm, genau. Da würde ich dir voll zustimmen und so jemand wird für uns wahrscheinlich immer unsichtbar bleiben.
Genau.
Und war ja auch für die Menschen damals ein Stück weit viel unsichtbarer als diese höchste Bevölkerungsschicht.
Ja, er wird absolut nicht aufgefallen sein, er wird sich seiner Umgebung angepasst haben. Oder war dieser Umgebung angepasst, besser gesagt.
In dem Zusammenhang ist es ja auch nochmal interessant, wie wirklich fast jeder bekanntere Mann der damaligen Zeit, aus welchen Gründen auch immer er nun bekannter war, der gehobenen Schichten, eigentlich mal verdächtiger wird, ne? Also, du erwähntest ja schon Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll war auch mal im Gespräch, dann denke ich an den Mordfall oder zumindest die Verhandlung zum Tod von James Maybrick. James Maybrick, auch ein ganz bekannter Ripper-Verdächtiger und all die haben halt nichts damit zu tun, aber die passen wunderbar in dieses Narrativ oder dieses Klischee, dieses Bild.
Mhm. Wobei wir da so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen damaligen zeitgenössischen Verdächtigen, wo ein Lewis Carroll oder Robert Louis Stevenson dazugehört haben und heutigen Verdächtigen, wie beispielsweise ein James Maybrick. Wir wollen ja gar nicht jetzt auf die Verdächtigen eingehen, aber wenn wir ein Problem haben bei der Verdächtigensuche, dann ist das, dass wir so viele Hinweise haben, dass wir im Grunde uns den Verdächtigen selber basteln können. Also ich könnte dir jetzt wahrscheinlich Bram Stoker könnte ich dir jetzt als Verdächtigen hinbasteln. Der ist an Syphilis gestorben, also muss er wahrscheinlich im East End sich das bei einer Prostituierten geholt haben. Aufgrund seines Hasses auf die Prostituierten hat er diese Mordserie begangen. Deswegen hat er ja auch dann den Roman geschrieben. Und also ne, man kann sich das hinbasteln, wie man möchte. Man kann aus jedem Stand, aus jeder Schicht, eigentlich auch ob Männlein, Weiblein, egal, die ganzen Täterbeschreibungen, die man hat, da kann man sich frei raus bedienen und sich einen Verdächtigen raussuchen, weil man sagt, ja, aber in der Zeugenbeschreibung, das passt eigentlich auf unseren Verdächtigen und deswegen muss er das sein. Und das passiert heute halt immer noch und es kommt eigentlich jedes Jahr ein neues Buch raus. Ich habe jetzt den Verdächtigen gefunden, der bedient sich wieder irgendeiner Zeugenaussage oder irgendeines vermeintlichen DNA-Beweises, den er gefunden haben möchte, um da irgendwie wieder jemanden an den Pranger zu stellen. Und das ist das große Problem. Je weiter wir uns von den Morden entfernen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir einen Täter finden, weil wir immer größere Verdachtsfelder oder wie soll man es nennen. Also wir können uns eigentlich völlig frei bedienen und wir werden nicht eingeschränkt durch äußere Umstände, was uns zum Verdächtigen führen könnte.
Ja, das stimmt total. Das hätte ich nicht besser sagen können. Genau darauf wollte ich hinaus. Und wie gesagt, wir sind ja beide uns total einig, dass uns auch gar nicht so sehr, naja, was heißt interessiert, aber ja, dass uns gar nicht so wichtig ist, wer der Täter war, als vielmehr eben dieser Mythos. Aber genau was du sagst, alle Menschen, die du dir anguckst, kannst du im Grunde so mit den Beweisen oder mit den Aussagen zusammenführen. Also vollkommen richtig. Und deswegen ist eigentlich diese ganze Tätersuche, also diese ganzen Bücher, die dazu erscheinen und so weiter, das ist eigentlich alles, ja, das liest sich wahrscheinlich ganz spannend, ich weiß es nicht, aber das ist alles ein Stück weit subjektiv und fiktional, weil wir es eben einfach nicht mehr hinbekommen werden. Kein Buch, das euch das verkauft, wird es hinbekommen.
Ja, deswegen hoffen ja die, die sich wirklich ernsthaft mit dem Fall auseinandersetzen, hoffen eigentlich immer wieder auf irgendwelche neuen Dachbodenfunde, also Dinge, die vielleicht aus der Mordakte verschwunden sind, die wieder irgendwo auftauchen oder von damaligen Polizisten, Ermittlern, die irgendwelche Ermittlungsberichte irgendwo hinterlassen haben. Sowas kommt hin und wieder mal. Insbesondere Fotografien sind in den letzten Jahren wirklich spannende wieder aufgetaucht. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Verdächtigen finden. Und wir haben es auch mal am Anfang gesagt. Und das ist ja auch, warum wir uns hier nicht wirklich mit Verdächtigen befassen wollen in diesem Podcast. Das ist alles fiktional, muss man schon fast sagen. Also man hat so wenig in der Hand, um da wirklich jemanden festzunageln. Das bringt nichts und da kann man drüber spekulieren, das kann auch richtig Spaß machen.
Ja, und da ist ja wieder die Frage, ist das jetzt der richtige Ort, an dem man jetzt Spaß damit haben sollte? Weil ich meine, was natürlich ganz klar ist, ist, wer die Opfer waren. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger in diesem Zusammenhang als der Täter. Oder wer weiß, die Täterin. Aber auf jeden Fall, die Opfer sollten im Zentrum stehen und nicht diese ominöse Figur. Und ich denke, mit diesen Dachbodenfunden oder so wird es sich auch nicht ändern, was die Lage betrifft, weil, also zumindest, wenn wir beide uns jetzt nicht völlig irren, aber ich denke wirklich, es wird jemand sein, der keine großen Spuren hinterlassen haben wird. Hätte die Polizei den damals gefunden, dann hätten die den auch irgendwie dingfest gemacht. Das hatten die schon im Sinn. Und ich glaube wirklich, dass es eigentlich nur unterstreicht, wie unsichtbar eben die Menschen damals in dieser Gegend wirklich waren. Also wenn du es geschafft hast, dich da rauszuhalten, dann gab es nicht viel über dich. Es gab keine Berichte in Zeitungen über dich oder du bist irgendwie besonders aufgefallen. Du warst eben einfach Teil dieser anonymen Masse da in diesem Elendsviertel.
Ich kann auch nur für mich sagen, ich, wie gesagt, beschäftige mich jetzt seit 20, 25 Jahren mit dem Fall. Mich interessiert ehrlich gesagt auch gar nicht, wer es war. Da sind viel interessantere, viel spannendere Facetten, die wir ja hier hoffentlich auch so ein bisschen herausheben. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich weiß, wer es war und ich kann es jetzt 100% darstellen, ja, klar würde ich den Namen gerne wissen, aber es ist nicht das, was mich wirklich dran fasziniert. Und wer jetzt gerade vielleicht mal nach London zum Mitre Square geht, einem der noch relativ, ja, nicht wirklich zeitgenössisch erhaltenen, aber einen der Tatorte, den man noch besuchen kann, der wird da auch Aufkleber finden, die da irgendjemand hingeklebt hat, wo drauf steht, hört auf, dem Täter zu folgen, beschäftigt euch mit den Opfern. Und dann ist darunter ein QR-Code, den man scannen kann, wo man mehr Informationen über die Opfer findet. Und das ist eigentlich, finde ich, genau der richtige Ansatz.
Tolle Aktion, großartig.
Ja, super. Und deswegen haben wir uns hier auch so ausgiebig mit den Opfern beschäftigt, zumindest mit dem, was wir über sie wissen. Dazu gehört leider auch der Tathergang und die Tatnacht. Und auch leider ist diese Entmenschlichung durch die Taten eine Facette, die dazu gehört und über die wir leider dann auch berichten mussten, weil wir irgendwie auch so ein Gesamtbild eigentlich dieser ganzen Whitechapel-Morde darlegen wollen, ne, um diesen Jack the Ripper-Mythos auf die Spur zu kommen. Aber Jack the Ripper als Figur ist aus meiner Sicht, und das, um jetzt damit den Exkurs so ein bisschen zu schließen, Jack the Ripper ist aus meiner Sicht gar nicht so interessant, wie die Opfer beispielsweise oder ganz andere Facetten noch in dem Fall.
Genau, oder eben dieses Phantom, das eben überhaupt nicht loszulösen ist von dem historischen Kontext. Mhm. Und dem, was später draus gemacht wurde. Und dazu kommen wir jetzt vielleicht. Wie ging es denn weiter, nachdem, ich sage jetzt mal so ein bisschen das sprichwörtliche Gras anfing, über die Sache zu wachsen, also man den Täter nicht fassen konnte, haben die Menschen ja nicht aufgehört, sich damit zu beschäftigen. Was ist dann passiert?
Mhm. Wir müssen uns jetzt einmal anschauen, wie der Ripper, die Morde, der Täter als Figur, wie das alles kulturell aufgearbeitet wurde. Und das begann schon im Grunde während der Mordserie. Also schon nach dem Mord an Nichols sind erste Bänkellieder entstanden.
Das ist ja etwas, das zu der Zeit aber relativ typisch ist. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ne? Also bei bekannteren Taten wurden auch solche Lieder geschrieben oder das war auch eine Art der Verarbeitung solcher Dinge. Obwohl das da auch schon am Abnehmen war, das so zu verarbeiten.
Vor allem wurden sie vorgetragen. Ne? Und das war noch die Hochzeit der sogenannten Music Halls. Laute Veranstaltungsräume, da waren Händler drin, die rumgeschrien haben, um ihre Waren feilzubieten und gleichzeitig standen Menschen auf der Bühne, die gesungen haben oder getanzt haben. Und eines dieser Lieder, Lines of the Terrible Tragedy in Whitechapel, was genau diese Morde behandelt, wurde damals schon in den Music Halls auf die Bühne gebracht und hat auch Anklang gefunden.
Ja, da finde ich immer noch im Grunde traurige Verbindung ist ja, dass Catherine Eddowes auch Ähnliches zumindest teilweise beruflich gemacht hat. Ne? Also die haben ja auch solche Balladen vertrieben, sie und ihr Partner.
Mhm, genau. Und man kann eigentlich auch sagen, dass auch in dem September wiederum eine Ripper-Industrie begonnen hat. Und zwar haben wir, oder ich lese mal einen Artikel aus der Daily News vor, vom 27. September. Hier an den Zeitungsständen sind die Inhaltsverzeichnisse großflächig ausgebreitet, mit einigen Ergänzungen und Erweiterungen durch den Zeitungsverkäufer selbst, die von neuen und weiteren Details der alten Morde berichten. Ein paar Meter weiter befindet sich ein Wachsfigurenkabinett mit einigen schrecklichen bildlichen Darstellungen der jüngsten Morde. All die schrecklichen Einzelheiten werden in die Nacht hinausgeschrien und Frauen mit Kindern auf dem Arm drängen sich mit ihren Pens nach vorne, um die grässlichen Objekte zu sehen. Wir wissen von einem Eastender namens Thomas Barry, der in der Whitechapel Street, nur wenige hundert Meter von dem Tatort Bucks Row entfernt, dieses Wachsfigurenkabinett eröffnet hat und lebensgroße Wachsfiguren von Annie Chapman und den anderen Unglücklichen angefertigt hat. Mit viel roter Farbe wohlgemerkt. Ne? Er hat die Wunden sehr drastisch dargestellt und er hat die Ausstellung natürlich auch immer aktuell gehalten. Ne? Also mit jedem neuen Mord hatte er neue Schaustücke und die Kassen klingelten.
Im Grunde war das damals auch der Geist der Zeit. Die haben schon genauso wie wir ja heute auch, da muss man ja so reflektiert schon sein, ne, dass man sich irgendwelche Horrorfilme, Splatter oder sowas anguckt, waren die Menschen damals auch schon fasziniert von sowas. Und deswegen war gerne im Zuge solcher größeren Verbrechen, gab es dann eben Wachsfiguren darüber. Oder man konnte sogar teilweise Objekte erwerben, die im Zusammenhang mit dem Mord standen. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, blutige Teile der Kleidung der Opfer oder sowas. Also wirklich aus heutiger Sicht schon, ein bisschen über der Grenze des guten Geschmacks. Aber man darf sich auch nicht irgendwie moralisch so sehr über diese Menschen stellen, weil auch wir haben heute unsere Wege, sowas zu tun.
Ich würde dir da sogar ein Stück weit widersprechen, denn das war nicht der Zeitgeist. Genau das finden wir heute immer noch. Geh ins London Dungeon oder in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Ich glaube, da gibt es auch eine Chamber of Horrors oder irgendwie sowas. Auch da siehst du Darstellungen der Rippermorde an Wachsfiguren. Mhm. Ich glaube, wenn heute ein From Hell Brief Original bei Sotheby's oder einem anderen Auktionshaus angeboten werden würden, würden die Leute auch das als Memorabilia höchstbietend versuchen zu kaufen. Es gibt ein Jack the Ripper Museum. Ich glaube, wir sind da, was diese Sensationslust angeht, nicht allzu weit davon entfernt, wie es damals war.
Nee, da gebe ich dir auch total recht. Was ich glaube, was wir nicht so tun, vielleicht tun würden, wenn wir es dürften, aber nicht so tun, weil wir es nicht dürfen, also wir jetzt als Gesellschaft, nicht wir als wir beide, es wirklich zu so einem Tatort hingehen und sich blutige Teile der Kleidung mitnehmen und so weiter, das ist heute durchaus besser gesichert. Ich rede jetzt gar nicht von den Ripper-Morden, das muss ich vielleicht nochmal sagen, sondern generell von der Zeit. Also da haben wir es häufig, dass wirklich, wenn die Verstorbenen noch am Tatort sind, die Menschen dazukommen und sich Haarsträhnen abschneiden, sich Teile eben, wie gesagt, der Kleidung oder herumliegende Gegenstände einsammeln. Und das ist heute nicht mehr möglich. Ob wir es heute nicht tun würden als Gesellschaft, würde ich nicht unbedingt beschreien. Der Mensch ist nicht so viel besser.
Ja, dafür halten wir heute unsere Handys dann drauf, ne? Wenn wir die Möglichkeit haben. Also wir haben keinen Zutritt mehr, aber wir filmen es dann oder so. Also ich wage zu behaupten, dass wir da nicht unbedingt anders ticken.
Das glaube ich auch nicht. Also da sind wir uns einig.
Wir haben nicht die Möglichkeiten, aber ich glaube, wenn wir die Möglichkeiten hätten, würden wir es genauso tun.
Genau. Und das ist zu dieser Zeit auch schon so, will ich damit ja nur sagen.
Ja.
Also der Zeitgeist ist schon so, dass man sich auch solche Dinge gerne ansieht oder da gerne in irgendeiner Form eine Verbindung mit hat. Also solange man selber in sicherer Entfernung davon ist. Also man möchte natürlich nicht Opfer werden, aber ich denke, das kann man heute auch sagen.
Ja, richtig. Der Punkt, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, war, dass es hier halt auch anfing mit Ripper-Tonalität. Ne? Also die Marketingmaschinerie über Jack the Ripper beginnt zu laufen.
Ja.
Das sind die Wachsfiguren. Es gibt aber auch Berichte über Künstler, die die Morde auf die Bürgersteige malen und ihren Hut aufstellen. Das funktioniert. Alles, was mit dieser Mordserie zu tun hat, lässt die Kassen klingeln.
Bis heute.
Genau, denn ich weiß nicht, wie viele Ripper-Walks jeden Abend alleine durch Whitechapel und Spitalfields ziehen, mit wie vielen Menschen im Anhang. Das läuft bis heute, klar. Aber das ist das eine. Das andere ist jetzt auch das Aufarbeiten in der Literatur. Und auch da, relativ zeitnah, schon 1889, erschienen die ersten Kurzgeschichten. Ich will das hier nur einmal kurz nennen, damit man so ein Gefühl dafür entwickelt, wie weit das jetzt auch schon Autoren bewogen hat, diese Morde zu verarbeiten, um Ruhm und Geld möglicherweise damit zu erlangen. Mhm. Also 1889 erscheint John Francis Brewers Kurzgeschichte The Curse Upon Mitre Square, ein Lord Jacqueline Berkneys The Whitechapel Terror, beides fiktionale Verarbeitung der Verbrechen. Außerhalb Englands gibt es im gleichen Jahr auch schon amerikanische Erzählungen, beispielsweise von A.F. Pinkerton, The Whitechapel Murders or An American Detective in London und Jack the Ripper or The Whitechapel Fiend in America. Auch die Deutschen sind ganz fleißig. 1902 taucht der Ripper das erste Mal in einem deutschen Roman auf. Und zwar ist das Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Darin trifft die Protagonistin Lulu auf den Ripper und fällt ihm natürlich zum Opfer. Und all diesen fiktionalen Bearbeitungen ist eigentlich hier auch wieder sehr auffällig, dass ausschließlich der Ripper im Zentrum steht. Wir finden hier keine Catherine Eddowes, wir finden hier keine Mary Jane Kelly oder irgendein anderes Opfer namentlich erwähnt. Wie gesagt, es ist eine Lulu oder irgendeine andere Frau. Die Opfer werden hier fiktionalisiert. Der Ripper bleibt aber der Ripper. Die früheste Ripper-Adaption, die wahrscheinlich auch am bekanntesten ist und die ihr vielleicht auch schon mal kennt, ist The Lodger von Mary Bellock Lons, eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1911. Die Autorin ließ sich dafür von Jack the Ripper, aber auch dem schottischen Giftmörder Thomas Neal Cream inspirieren. Habt ihr den in eurem Podcast gehabt?
Nein, noch nicht. Steht aber auf der Liste.
Schnell nachholen. Genau, und der Killer hier heißt auch nicht Ripper, sondern das ist der Mr. Sleuth. Aber was an dieser Kurzgeschichte ganz interessant ist, sie wurde in der Erstausgabe von Henry Rawley illustriert und der Täter hat einen Mantel, einen Zylinder und eine Gladstone-Bag.
Mhm.
Diese Geschichte wurde, weil sie sehr erfolgreich war, von ihr 1913 nochmal erweitert zu einem Roman, auch mit äußerst großem Erfolg. So großem Erfolg, dass Sir Alfred Hitchcock, seines Zeichens Master of Suspense, den Film The Lodger, A Story of the London Fog drehte. Der fünfte Film von Hitchcock und sein drittes vollendetes Werk. Auch das glänzende Kritiken, super Erfolg. Der Regisseur selber, Hitchcock, hat den Film rückblickend als seinen ersten richtigen Thriller bezeichnet. Und diese Geschichte ist unzählige Male, ist insgesamt noch 5-mal verfilmt worden. Also ein sehr populärer Stoff. Der Ripper hat nach wie vor fasziniert, auch wenn es jetzt hier nicht namentlich Jack the Ripper war. Nochmal einmal zurück zu Wedekinds Büchse der Pandora. Ne? Lulu fällt dem Ripper zum Opfer. Auch das wurde 1929 vom G.W. Pabst als die Büchse der Pandora verfilmt. Wer sich ein bisschen mit der Filmgeschichte der Weimarer Republik auskennt, ein ganz bekannter Regisseur. Und hier taucht der Mörder auch aus nebligen Gassen auf. Das kommt jetzt das erste Mal dazu und das ist auch wieder eins unserer, ich nenne es jetzt Accessoire des Rippers, jetzt geschaffen durch das Medium Film, der Londoner Nebel. Den Nebel, den gibt es natürlich in London, der wird ja in vielen viktorianischen Geschichten immer sehr prominent dargestellt. Ob das jetzt Charles Dickens ist oder Doyle in den Sherlock Holmes Geschichten, auch die berichten immer von dem sehr dichten Nebel. Ja, den gibt es auch, den gab es auch früher schon. Wir wissen aber, dass während der Whitechapel-Mordserie es nachweislich keine Nebel in London gab.
Ja, aber auch das gehört ja zu diesen Motiven, ne? Das ist ja nicht das einzige Motiv, das auch vorher schon bekannt war. Wie gesagt, wir hatten es ja schon von Jekyll und Hyde.
Genau. 1927 Hitchcock, 29 G.W. Pabst. Der erste Auftritt vom Ripper in einem Film war aber schon bereits 1924. Und zwar auch in einem deutschen expressionistischen Film namens Das Wachsfigurenkabinett von Paul Leni. Ist auch auf jeden Fall ein Blick wert. Man müsste ihn auf YouTube sehen können. Man sollte sich sowieso immer expressionistische Filme aus der Weimarer Republik angucken. Ich habe da auch ein Faible für. Und hier ist der Ripper eine Figur in einem Wachsfigurenkabinett und wird in dem Traum des Protagonisten lebendig und verfolgt ihn mit einem Messer. Und er wird hier zwar nicht mit Zylinder dargestellt und Gladstone-Bag, aber auf jeden Fall als Angehöriger der gehobenen Mittelschicht dargestellt, trägt auch einen langen Mantel und einen Hut und verbirgt sein Gesicht hinter einem Schal.
Und das ist ja schon mal 40 Jahre später rundum bei so, ne? Also irgendwie fast zumindest.
Genau, 36 Jahre später.
Ja, genau. Also das ist ja durchaus schon interessant, wie das da jetzt schon so in die Popkultur übergeht.
Ja, jetzt machen wir einen kleinen zeitlichen Sprung, denn die 1930er und 50er Jahre sind, was den Ripper angeht, nicht so spannend. Diese Zeit wird hauptsächlich über weitere Adaptionen von The Lodger, also dem Mieter, geprägt. Vier Filme sind in dieser Zeit nochmal von diesem Stoff entstanden. Die erste eigenständige und vermutlich auch die nachhaltigste Interpretation, die auch das Bild des Rippers jetzt wirklich zementiert hat, ist 1959 mit dem Film Jack the Ripper, eine Stadt sucht einen Mörder entstanden. Der deutsche Titel ist ein bisschen irreführend, den darf man jetzt bitte nicht verwechseln mit dem Klassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang mit Peter Lorre. Aber in diesem Film haben wir eigentlich die perfekte Ikonografie, wie wir den Ripper auch heute noch kennen. Und diese Darstellung sollte auch in allen weiteren Verfilmungen eigentlich so genutzt werden, ohne irgendwelche großen Veränderungen. Das heißt, der Ripper hat einen langen Mantel, er hat Handschuhe, einen Zylinder, er hat ein langes Messer natürlich in seiner Gladstone-Bag, er kommt aus dem Schatten und dem Nebel heraus, sein Gesicht verbirgt er immer unter der Krempe seines Zylinders oder hinterm hochgeschlagenen Mantelkragen und er kommt aus der besseren Gesellschaft. Und seine Opfer sucht er natürlich unter den Prostituierten des East Ends. Und so finden wir es auch in allen weiteren späteren Verfilmungen, dass jetzt die 60er oder 70er Jahre sind. Manchmal wird das Messer gegen den Skalpell ersetzt, wenn man sagen möchte, dass der Täter vielleicht auch einen medizinischen Background hat. Aber im Grunde wird immer nach dieser Schablone gearbeitet. Und was man noch erwähnen könnte, ist natürlich, dass auch hier die Opfer wieder völliges Beiwerk sind. Man kann sagen, fast ein Accessoire des Täters, um ihn halt als Mörder darzustellen. Wir haben keine Darstellung der reellen Opfer. Man könnte vielleicht sagen, das haben die Filmemacher aus Respekt gemacht oder wie auch immer. Aber man kann auch nicht sagen, dass es eine realistische Darstellung der Frauen aus dem East End sind. Gerade wenn man sich diese Filme anguckt. Große Dekolletés, hübsche junge Damen, fern des wahren Bildes, wie wir es ja auch in den vergangenen Folgen geschildert haben, mit Trunksucht und wirklich unglücklichen Frauen.
Ja, das hat überhaupt gar nichts mit einer Realität zu tun, wie die Frauen da dargestellt werden. Also das ist ja eine total sexualisierte Darstellung auch. Also ja. Da braucht man gar nicht diskutieren, wer sich das mal angeguckt hat. Das ist, nein, das hebt auch nicht auf Realismus ab.
Nein, genau, das ist eher ein Schocker. Ne? Und aber was auffällig ist, ist die Figur der Mary Jane Kelly, wenn wir sagen, das letzte Opfer immer des Rippers, bevor er dann in diesem Film gefasst wird oder stirbt oder was auch immer. Das letzte Opfer bildet immer eine Ausnahme. Und das ist auch immer irgendwie an eine Mary Jane Kelly angelehnt. Mhm. Es ist meist die hübscheste, es ist meist die jüngste. Sie wird nicht unbedingt Mary Jane Kelly zu dieser Zeit genannt. Aber ihr kommt in der Fiktion immer eine besondere Bedeutung zu. Und ich kann gar nicht festmachen, woran das liegt. Ich kann höchstens sagen oder vermuten, dass Kelly vielleicht besonders die Fantasie der Autoren von diesen Stoffen beflügelt hat.
Und mit Sicherheit sogar, weil auch das wieder in den Zeitgeist passt. Vielleicht tatsächlich auch heute immer noch so ist, würde ich ein Stück weit behaupten. Dieses Motiv des jungen, gefallenen Mädchens, ne, das vielleicht an seiner reinen Moral verdorben wurde und so weiter und so fort. Das hat, würde ich sagen, gerade so den männlichen Blick doch schon relativ lange fasziniert.
In den 1980er Jahren, und dann kommen wir auch schon fast bei den Ripperstoffen zum Ende, setzt nochmal eine etwas andere Entwicklung ein. Und zwar versucht man jetzt, die Authentizität zu steigern. Also die Darstellung des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird deutlich besser. Sei es in den Kostümen natürlich auch, weil man jetzt auch andere Möglichkeiten hat im Setdesign. Da wäre zum Beispiel die wirklich sehenswerte Serie mit Michael Caine von 1988, Jack the Ripper. Und den Höhepunkt stellt dann sicherlich 2001 der Film, den die meisten kennen, da mit From Hell. Mhm. Hier sieht man auch mit Ausnahme wieder der Mary Jane Kelly, die durch Heather Graham dargestellt wird, dass auch die anderen Opfer relativ realistisch dargestellt werden, auch schon ein bisschen durchs Leben gezeichnet. Es werden die Tatorte, insbesondere in diesem Film, versucht sehr realistisch darzustellen, also geradezu zu rekonstruieren. Aber man sieht halt auch, ja, so Landmarks des East Ends, ne, also wie die Christchurch oder halt das berühmte Ten Bells, die werden alle sehr gut dargestellt und versucht mit Authentizität zu arbeiten.
Nichtsdestotrotz ist das Ganze ja eine Verfilmung einer Graphic Novel.
Absolut.
Bei der man allerdings wirklich sagen muss, die ist sehr gut recherchiert. Mit dem Wissen, das man damals hatte und was man so an Literatur finden konnte, das ist durchaus nicht schlecht recherchiert. Heute beschäftigt man sich da vielleicht aus einem gewissen anderen Blickwinkel mit, wie zum Beispiel eben, dass man die Opfer noch ein bisschen mehr in den Fokus stellt, dass wir wissen, dass wir nicht sagen können, dass die alle Prostituierte waren, solche Dinge. Aber abgesehen davon war das wirklich gut recherchiert und wie gesagt, die Graphic Novel sei euch auch ans Herz gelegt.
Ja, vollkommen richtig. Alan Moore, der das gezeichnet hat und geschrieben hat, der hat da seine Hausaufgaben gemacht. Das ist auch für eine Graphic Novel mit einem sehr umfangreichen Anmerkungsapparat versehen, mit den Quellen, mit denen er gearbeitet hat.
Also das ist halt was Künstlerisches, ne? Das wollte ich damit eigentlich sagen. Also auch schon die Quelle dieses Filmmaterials quasi, also die Ursprungsquelle ist eine Kunstform, eben die Form der Graphic Novel. Das ist ja wirklich sehenswert. Kann man sich durchaus mal anschauen.
Und auch dem ist ein bisschen geschuldet, dann auch durch die Bekanntheit des Films oder der Verfilmung, dass diese Theorie, diese Royal Conspiracy, wie man so schön nennt, also diese Verschwörungstheorie, dass Prinz Albert im Grunde im East End ein Kind mit einer Prostituierten hat und dass die Queen, um das Ganze zu vertuschen, ihren Leibarzt William Gull ansetzt. Das ist eine Theorie, die in den 80er Jahren von Stephen Knight aufgekommen ist. Und
Prinz Albert Victor, ne? Also nicht Prinz Albert, der Mann von Victoria, sondern ihr Enkel.
Genau, ihr Enkel. Und das ist, ja, es ist eine relativ haltlose Theorie, aber sie ist halt eine der bekanntesten und wird immer wieder gerne genutzt. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast in der Gegenwart. Heutzutage, gerade so in den 2000er Jahren, gibt's natürlich höhere Produktionswerte und etwas erwachsenere Unterhaltung als noch damals. Jetzt hat man insbesondere gerade so in den Streamingdiensten Serienformate wie Ripper Street oder Whitechapel auch wirklich gute Aufarbeitung oder Anlehnung an diese Thematiken. Kann man auch wirklich gut schauen.
In der Tat. Und da wird eben diese Geschichte um den Ripper oder der Name des Rippers oder Whitechapel, was ja auch in dem Zusammenhang bekannt ist, genutzt, um andere Geschichten auch zu erzählen. Also vorrangig sogar andere Geschichten zu erzählen. Das ist also noch eine etwas andere Aufarbeitung des Ganzen. Also da wird ja der Ripper-Fall jetzt gar nicht so ins Zentrum gestellt.
Was das Ganze umso besser macht.
Ja, das finde ich auch durchaus. Also ich meine, Whitechapel habe ich nie gesehen. Muss ich nochmal nachholen vielleicht, aber Ripper Street habe ich eigentlich immer sehr gerne geguckt.
Also Whitechapel hat mehrere Filme, aber nur der erste Film beschäftigt sich damit, dass in der Gegenwart jemand Copykill macht, also die Jackson Ripper Morde nachstellt. Aha. Man weiß also genau, wann und wo er eigentlich zuschlägt und trotzdem ist die Polizei relativ hilflos und holt sich auch einen Ripperologen mit an Bord und ist eine ganz spannende Theorie, was wäre, wenn heute jemand diese Morde nachstellen würde und gerade mit diesem losen Umgang oder mit diesem respektvollen Umgang eigentlich mit der wirklichen Geschichte, also beispielsweise wären in dieser Produktion auch keine echten Tatortfotografien beziehungsweise keine echten Postmortem-Fotografien von den Opfern aus dem 19. Jahrhundert aufgehängt, sondern gezeigt werden Nachstellungen mit Schauspielerinnen. Aus Respekt mit den echten Opfern möchte man diese nicht zeigen. Und das alleine zeigt schon, mit wie viel Fingerspitzengefühl an diese Produktion gegangen wurde und ist auch eine absolute Empfehlung.
Ja, das finde ich sehr gut. Also vielleicht, ich stehe nicht so auf so moderne Krimis, für mich muss es immer so ein bisschen historisch sein, aber vielleicht lohnt sich das ja dann doch mal, wenn du sagst, dass es wirklich ein respektvoller Umgang mit dem Thema ist, dann werde ich mir das mal anschauen.
das war jetzt so ein bisschen die Reise durch die filmische Aufbereitung, wo wir jetzt uns mal drauf fokussieren wollten, weil das Bild immer noch etwas stärker ist als der reine Text. Mhm. Es gibt natürlich auch heutzutage unglaublich viele, ja, gerade Romane, die immer wieder sich mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, und natürlich auch unglaublich viele Sachbücher zum Thema, ne? Also Ripperologen und Ripperologinnen scheinen sehr rege zu sein in der Auseinandersetzung damit und veröffentlichen sehr viel in verschiedener Qualität. Natürlich, wir haben ja schon gesagt, ne, guckt wirklich gerne in die Shownotes, wir verlinken euch das da alles und ihr könnt dann selber auch nochmal nachrecherchieren. Das ist immer ein guter Tipp, das zu tun. Aber ja, da gibt es wirklich so, so viel und wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, auch häufig mit so einem Fokus auf die Tätersuche. Jede Person hat da so ihre favorisierte Person, die dann eben da in der Auseinandersetzung im Text irgendwie belegt werden soll, dass es da der Täter ist. Ja, ne, wie gesagt, also die sind ja häufig auch gar nicht mal schlecht recherchiert, das kann man nicht sagen, aber man kann eben, wie du es richtig sagtest, so viel da rein interpretieren, dass es eigentlich so ein bisschen, naja, fiktional wird an der Stelle. Mhm. Oder subjektiv ist vielleicht das bessere Wort.
Mhm. Was wir auf jeden Fall nochmal hier aufzeigen wollten, ist eigentlich das ohne die Massenmedien. Ne? Ja. Also die Narrative in der zeitgenössischen Presse und dann die Aufarbeitung später in der Literatur, als es Film noch nicht gab und dann mit dem aufkommenden Film. Ohne diese Massenmedien wäre aus einem unbekannten Mörder keine, ich sage jetzt mal, Kunstfigur geworden. Und das, was wir als Mythologisierung oder als Mythos bezeichnen, das wäre einfach nicht entstanden. Und er hätte kein festes und vor allem wiedererkennbares Erscheinungsbild bekommen. Dem Ripper wurden eigentlich übermenschliche Kräfte zuteil. Der hat dadurch, dass er so in der Presse und in den Massenmedien verwendet wurde, im ausgehenden 19. Jahrhundert konnte er eine Regierung unter Druck setzen. Er konnte Zeitungsverleger reich machen. Er verschaffte den Sozialreformern eine neue Aufmerksamkeit. Er konnte Polizeitechniken weiterentwickeln. Das wäre nicht passiert, wenn es ein unbekannter Mörder geblieben wäre. Ja. Also er wurde hochgespült und er setzte unter Druck und durch den Druck, ne, wie heißt es so schön, unter Druck entstehen Diamanten. In diesem Fall hat er eine Menge ausgelöst und das wollten wir einfach nochmal ganz klar hier herausstellen.
Ja, und ohne diese Fiktionalisierung wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so bekannt geblieben, das ist es ja. Ne? Also das ist ja wie so eine Brücke.
Genau.
Das zieht sich dann und heute wird dann sich wieder in anderen Formaten viel damit beschäftigt, zum Beispiel wie hier bei uns in Podcast-Formaten. Wir gehören ja auch dazu, ne? So reflektiert muss man schon sein. Auch wir sind natürlich interessiert an dem Thema und auch wir reden natürlich darüber und haben eine gewisse Faszination dafür. Der Ansatz sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall, auch wir gehören dazu, auch wir verbreitern jetzt diesen Mythos und sind Teil des Ganzen. Natürlich. Ja.
Und wir wollten halt wissen oder euch auch zumindest erklären, warum hat man ihn heute auf Jutebeuteln, kann ihn in Brettspielen jagen, warum hören wir Musik über ihn oder stellen uns den Ripper als Sammelfigur ins Regal. Er ist immer noch da, er ist nicht weggegangen und das ist das auch mit Faszinierende daran. Denn machen wir uns nichts vor, es gab davor schlimmere Verbrecher, es gab danach schlimmere Verbrecher, wenn wir rein über die Zahl der Opfer sprechen wollen, aber er ist da geblieben und das haben wir versucht hier so ein bisschen darzustellen.
Es wirft eben auch so interessante Schlaglichter auf die Zeit, in der diese Taten passiert sind. Weil nur mit dem historischen Kontext ist das Ganze überhaupt zu erklären. Ne? Diese sozialen Ungleichheiten, das Aufkommen dieser Yellow Press oder dieses New Journalism. Also all diese Dinge spielen ja zusammen, politische und soziale Situation. Das ist so wichtig in dem Zusammenhang.
Ja, und natürlich, du sagtest es ja gerade schon, wir mit unserem Podcast sind irgendwie auch ein Teil davon. Im Sinne von, dass immer wieder natürlich auch Trends entstehen, wie jetzt beispielsweise die Faszination an True Crime, die seit mehreren Jahren natürlich da ist, gepaart natürlich mit dem neuen Format Podcast, dass das auch immer wieder natürlich so ein Thema lebendig hält.
Ja, das stimmt, genau. Und man kann ja solche Themen eben sich auch immer aus verschiedenen Blickrichtungen anschauen. Das haben wir ja jetzt hier auch immer wieder gesagt, welche unsere ist. Und sicher haben andere Formate das eben aus anderen Richtungen getan. Und auch andere Fälle natürlich.
Ja, unserer Meinung nach wurde es in deutschen Podcasten nur noch nicht ausführlich genug gemacht. Deswegen haben wir versucht, diese kleine Lücke zu schließen. Für alle, die interessiert am Thema waren oder sind und einfach nochmal mehr erfahren wollten, hoffen wir, dass wir das Ziel mit dieser kleinen Miniserie erfüllt haben. Und wenn man jetzt mich fragt, was jetzt ein gutes Schlusswort wäre, um den Deckel jetzt zuzumachen sozusagen, ist, dass das wirklich Schreckliche am Ripper gar nicht unbedingt die Taten sind, sondern dass die vielen Frauen, unschuldige Frauen, denen gewaltsam das Leben genommen wurde und die durch wirklich grausame Verstümmelung entmenschlicht wurden, dass diese in diesen letzten über 130 Jahren zunächst keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wurden im Grunde zu einer Notwendigkeit, einer Mörderfigur degradiert. Sie waren ja notwendig, um irgendwie in popkulturellen Bearbeitungen vorzukommen. Aber wir haben total vergessen, dass es sich da wirklich um reale Menschen gehandelt hat. Und das ist jetzt was, was in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wurde, zurechtgerückt wurde und wo wir hoffentlich auch so einen kleinen Teil zu beitragen konnten.
Ja, ganz genau. Das wäre auch mein Schlusswort gewesen, dass wir uns erinnern sollten an die Opfer und die Menschen des East Ends, die eben nicht dieser Täter waren. Weil über den Täter ist schon so viel gesagt worden und über diese Morde auch, aber das Leben der Menschen ist im Grunde ja mindestens ebenso betrachtenswert. Und ja, so sollte man sie dann vielleicht auch in Erinnerung behalten. All diejenigen, die in diesem Zusammenhang eben ja zu Tode gekommen sind oder verletzt wurden oder betroffen waren. Das waren ja unzählige Menschen, auch noch über die Opfer hinaus. Und die werden alle komplett vergessen, um diesem Phantom im Grunde ja, wie du so schön sagtest, die Leinwand zu bereiten.
Ja, und wenn wir euch ein bisschen mit unserer Faszination für das Thema angesteckt haben, lest, lest, lest. Also es gibt unglaublich viel gute Literatur zu dem Thema, tolle Quellen. Wir haben versucht, wie gesagt, das Wichtigste irgendwie in diese 10 Folgen reinzustopfen und haben versucht, eine einigermaßen sinnvolle Struktur in das Ganze reinzubringen. Aber das soll ich natürlich nicht davon abhalten, vielleicht den einen oder anderen Aspekt nochmal selber nachzulesen und euch da ein bisschen reinzuarbeiten. Wenn ihr Fragen habt, tretet mit uns in Kontakt.
Ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und sind auch so ein bisschen traurig natürlich, dass es jetzt zu Ende geht.
Moment! Wir müssen hier mal unseren Abgesang unterbrechen und ein neues Ende einsprechen, denn, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, wir machen weiter.
Ja, und das ist natürlich eine wundervolle Nachricht. Also wie ihr schon feststellen könnt, hier sind natürlich Dennis und Nina aus der Zukunft, beziehungsweise jetzt unserer Gegenwart, aber Zukunft der damaligen Folge.
Das ist total verwirrend.
Also jedenfalls, wir wissen jetzt, was die Zukunft bringt, und zwar mehr Folgen von Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos.
Genau. Damit ist die 10-teilige Miniserie keine Miniserie mehr, sondern ein Podcast über Jack the Ripper und allem drumherum. Wir werden noch tiefer mit euch in die Themen eintauchen, werden noch viel mehr beleuchten, spannende Gespräche führen. Freut euch auf jeden Fall auf mehr und bleibt bitte dabei.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und passt auf euch auf. Und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.